durch deine Propheten und Apostel dein Wort gegeben hast, sodass wir ja heute noch von dir hören können, wenn dein Wort gelesen wird und wir darüber nachdenken. Und ja, dadurch spricht dein Geist zu uns. Und darum wollen wir dich heute bitten, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst und unsere Herzen anrührst und uns dazu bewegst, dir nachzufolgen und für dich zu leben als eine Anbetung, die dir würdig ist. Amen. In unserer Predigtserie durch den Römerbrief haben wir den Hauptteil des Briefes, also diesen theologischen Teil, schon hinter uns gelassen und sind jetzt schon im Schlussteil angelangt. Dieser letzte Teil des Briefes ist viel persönlicher. Hier lernen wir weniger über Paulus Theologie, aber dafür mehr über Paulus als Mensch. Er beschreibt in dem heutigen Abschnitt seine weiteren Reisepläne. In manchen Bibeln ist das auch so überschrieben, die Reisepläne des Apostels. Wo will er als nächstes hin? Was hat er vor? Und vor allem warum? Was bewegt ihn dazu? Und auf den ersten Blick scheint das für uns vielleicht nicht so relevant zu sein oder so spannend zu sein. Immerhin ist all das schon über 2000 oder fast 2000 Jahre her und die Orte, um die es geht, sind auch nicht gerade bei uns um die Ecke. Und doch sind diese Verse sehr wichtig für uns, weil sie uns den Menschen besser kennenlernen lassen, der gesagt hat, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Wir wollen heute also fragen, was hat Paulus ausgezeichnet und wie ist er uns darin ein Vorbild im Glauben? Und ich lese mit uns dazu die Verse aus Römer 15, 22 bis 33. Zuvor hatte er beschrieben, wie er Gemeinden gegründet hat in dem Bereich von Jerusalem bis Illyrien und damit quasi sehr beschäftigt gewesen war. Und dann setzt er in Vers 22 an und sagt, das ist es auch, was mich immer wieder gehindert hat, zu euch nach Rom zu kommen, obwohl ich mich seit vielen Jahren danach sehne, euch zu sehen. Aber jetzt habe ich in diesen Gegenden kein neues Arbeitsfeld mehr und plane, nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch zu besuchen und dann mit eurer Unterstützung die Reise fortzusetzen. Doch vorher möchte ich mich einige Zeit an der Gemeinschaft mit euch erfreuen. Jetzt reise ich aber erstmal nach Jerusalem, um den Gläubigen dort Hilfe zu bringen. Denn die Gemeinden in Mazedonien und Achaia haben beschlossen, etwas für die Armen unter den Gläubigen in Jerusalem zusammenzulegen. Sie haben das gern getan und stehen ja auch in ihrer Schuld, denn wenn die Völker Anteil an deren geistlichen Gütern bekommen haben, sind sie auch verpflichtet, ihnen mit irdischen Gütern zu dienen. Aber wenn ich diese Sache zum Abschluss gebracht habe und ihnen den Ertrag der Sammlung versiegelt übergeben habe, will ich auf dem Weg nach Spanien bei euch vorbeikommen. Und ich weiß, dass ich euch die ganze Fülle des Segens von Christus mitbringen werde. Ich bitte euch dringend, Brüder, helft mir zu beten, und er helft mir zu kämpfen und betet für mich zu Gott. Denn durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe, die der Geist wirkt, sind wir doch miteinander verbunden. Betet, dass ich vor den Gefahren geschützt bin, die mir von den Ungläubigen in Judäa drohen, und dass meine Hilfe für Jerusalem von den Gläubigen dort gut aufgenommen wird. Dann kann ich, wenn es Gottes Wille ist, mit Freuden zu euch kommen und mich bei euch etwas erholen. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. In diesem Abschnitt nennt Paulus uns drei Orte, an die er nacheinander reisen möchte. Erst nach Jerusalem, dann nach Rom und von dort aus dann weiter nach Spanien. Was bewegte ihn dazu, diese weiten, beschwerlichen, ja sogar lebensgefährlichen Reisen auf sich zu nehmen? Insgesamt fast 5000 Kilometer über Land und über Wasser. Es war nicht die Abenteuerlust, es war auch nicht die Entdeckerfreude, sondern weil er das Evangelium von Jesus weitertragen wollte, weiterverbreiten wollte. Was ist dieses Evangelium von Jesus? Es ist die gute Nachricht, dass Gott Mensch wurde, das, was wir an Weihnachten feiern, um uns von unserer Sünde und den Folgen davon zu retten. Wir hatten aufgrund unserer Sünde Gottes Gericht verdient, aber weil Gott uns so sehr liebte, das haben wir vorhin gehört, sandte er seinen Sohn, der am Kreuz das Gericht Gottes auf sich nahm. Jesus lebte das perfekte Leben, das wir hätten leben sollen, und starb dann stellvertretend für uns am Kreuz den Tod, den wir hätten sterben müssen. Er tat das, weil er uns liebte und nicht wollte, dass wir für alle Ewigkeit von Gott getrennt sein müssen. Und jeder, der das glaubt, jeder, der seine eigene Schuld vor Gott anerkennt und diese Botschaft der Gnade Gottes glaubend annimmt, der wird tatsächlich vor dem Gericht Gottes gerettet und erfährt schon jetzt den Anfang eines neuen Lebens mit und für Gott. Das ist dieses Evangelium in ganz Kurzform, was Paulus bewegt hat, was er weitertragen wollte. Und er wollte, dass diese Botschaft von so vielen Menschen wie möglich gehört wird. Und deshalb hat er diese Reisen unternommen. Wenn Paulus dann sagt, folgt meinem Vorbild, meint er dann, auch wir müssen buchstäblich in seine Fußspuren treten und ihm auf diesem Weg folgen. Ich glaube, das meint er nicht, sondern er meint, dass wir ihm in seiner Herzenseinstellung, in seinen Charaktereigenschaften und in seinem Glauben folgen. Und wir schauen uns heute deshalb drei Eigenschaften von diesem Paulus an, die ihn als einen Menschen, als einen Christen vor allem, als einen Diener Christi ausgezeichnet haben. Und es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass diese Eigenschaften, wenn wir sie uns anschauen, dass Gott es uns schenkt, dass auch wir inspiriert werden von Paulus, diese Eigenschaften mehr anzustreben und dass Gott es uns schenkt, dass wir darin wachsen und darin zunehmen. Also hier ist die erste Eigenschaft von Paulus. In seinem Dienst für Jesus hatte Paulus erstens hohe Ziele. Er hatte hohe Ziele. Um es mal etwas platt zu sagen, Paulus wollte richtig was reißen für Jesus. Er begnügte sich nicht mit dem, was er bis jetzt für Gott erreicht hatte, sondern er wollte noch mehr machen. Er wollte, dass noch mehr Menschen zum rettenden Glauben an Jesus kommen. Und er hatte eigentlich im ganzen Osten des Römischen Reiches seine Arbeit schon fertig gemacht. Dort waren schon viele christliche Gemeinden gegründet. Und jetzt sagt er, jetzt möchte ich mich in Richtung Westen auf den Weg machen. Über Rom wollte er nach Spanien gelangen, weil die Menschen dort das Evangelium noch nicht gehört hatten. Und wahrscheinlich hat das in den Ohren mancher zu der Zeit von Paulus völlig verrückt geklungen. Und ich kann mir auch die Bedenkenträger im Umfeld von Paulus vorstellen, wie sie vielleicht gesagt haben, Paulus, das ist viel zu gefährlich, so lange unterwegs zu sein. Oder Paulus, du hast doch schon genug für den Herrn getan, gönn dir doch mal etwas Ruhe. Oder Paulus, das wird nicht funktionieren. Stell dir mal vor, du reist nach Rom zu dieser Gemeinde und dann bekommst du überhaupt nicht Unterstützung und dann sitzt du da fest und dann war alles umsonst. Aber Paulus war bereit, die Gefahren in Kauf zu nehmen, wie auch nicht, wenn sein Herr für ihn nicht nur sein Leben riskiert hat, sondern es für ihn gelassen hat. Und er war auch der Ansicht, dass Gottes Gnade uns gegenüber so unendlich groß ist, dass wir gar nicht den Punkt erreichen können, dass wir genug für Jesus getan haben. Und er wusste auch, wenn Gott seine Reise segnen würde, dann würde er die Hilfe bekommen, die er benötigte. Und deshalb setzte Paulus sich allen Zweifeln, vielleicht auch den Zweifeln in seinem eigenen Herzen zum Trotz, hohe Ziele, was die Verbreitung dieses Evangeliums anging. Und gleichzeitig verlor er dabei die schon bestehenden Gemeinden nicht aus den Augen. Auch für sie hatte Paulus hohe Ziele, auch sie wollte er im Evangelium weiterbringen. Denn unter diesem Gesichtspunkt müssen wir diese Geldsammlung verstehen, die Paulus noch zuvor nach Jerusalem bringen wollte. Gemeinden in den Provinzen Mazedonien und Achaia, das liegt im heutigen Griechenland, die haben Geld zusammengelegt für die Bedürftigen aus der Gemeinde in Jerusalem. Und für Paulus war das ein so wichtiges Projekt, dass er höchstpersönlich diese Geldsammlung übermitteln wollte, weil hier, wie er in Vers 27 erklärt, Christen aus den Heidenvölkern, also aus Griechenland, jüdischen Christen geholfen haben. Genau dafür im Grunde war Jesus gestorben, dass diese beiden Gruppen, Nichtjuden und Juden, miteinander versöhnt werden konnten und in Jesus eins sind. Hier ging es also um mehr als um materielle Hilfe. Diese Sammlung hatte eine symbolische Wirkung. Und vielleicht ist es ein bisschen ähnlich wie die Situation, die Paulus in Galater 2 beschreibt, in der es um mehr als Essen geht. Da ist eine Situation, wo manche Juden aufhören, mit Nichtjuden Tischgemeinschaft zu haben. Sie hören auf, mit ihnen zu essen und sie beenden diese Gemeinschaft. Und da geht es auch mehr als ums Essen. Es geht auch da um das Evangelium. Sie haben damit etwas Unwahres über das Evangelium ausgesagt, nämlich, dass sie getrennt voneinander sind. Und hier soll durch diese Sammlung etwas ausgesagt werden über das Evangelium, dass es nämlich Menschen aus dem jüdischen Volk und den heidnischen Völkern zusammenbringt. Und dass die jüdischen Christen in Jerusalem das Geld von Heiden annehmen würden, das war für Paulus überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Wir würden vielleicht denken, ja, die waren ja bestimmt dankbar und haben das Geld auf jeden Fall angenommen. Aber Paulus sagt zu den Römern, bitte betet dafür, dass die Gläubigen in Jerusalem das Geld auch annehmen. Und wenn die Judenchristen dann dieses Geld tatsächlich annehmen würden, dann würde dadurch sichtbar werden, dass sie eine Gemeinschaft sind, dass sie Teil desselben Leibes Christi sind und sich gegenseitig in Christus angenommen haben. Das, wofür Jesus gestorben ist, das würde dann ganz konkret und sichtbar werden. Deshalb ging es hier um mehr als eine praktische Hilfe, sondern es ging um das Evangelium. Und übrigens war es genau diese Botschaft, dass sowohl Juden als auch Nichtjuden durch Jesus gerettet werden, die dazu führte, dass einige Juden sehr sauer mit Paulus waren. Deshalb betet er auch für Schutz und Bewahrung auf seiner Reise. Wenn er diesen Menschen aus seinem eigenen Volk begegnen würde, musste er um sein Leben fürchten. Und auch für die Juden, die in Jerusalem zum Glauben gekommen waren, wäre es deshalb ein mutiger Glaubensschritt gewesen, sich auf diese Weise zu dem Evangelium zu bekennen, durch das sowohl Juden als auch Nichtjuden in gleicher Weise gerettet wurden, weil sie auch auf sich diesen Unmut ihrer eigenen Landsleute auf sich gezogen hätten, die dieses Evangelium ablehnten. Also wir sehen, Paulus hatte in seinem Dienst hohe Ziele, sowohl für die weitere Ausbreitung des Evangeliums bei denen, die noch nicht glaubten, aber auch für das Ausleben des Evangeliums bei denen, die schon zum Glauben an Jesus gekommen sind. Aber wie ist es mit uns? Haben wir hohe Ziele in unserem Dienst für Jesus? Haben wir überhaupt Ziele? Manchmal tun wir das ja ab und sagen, ja, das ist ungeistlich, das ist irgendwie aus der Businesswelt, dass man sich Ziele setzt. Aber wir sehen hier bei Paulus, dass er das anders gemacht hat. Er hat sich viel vorgenommen für Jesus, was er machen wollte. Er wollte etwas bewegen für das Reich Gottes. Er wusste, seine Zeit hier auf dieser Erde war sehr begrenzt und er wollte sie nutzen für Jesus. Und manche von uns machen ja am Ende eines Jahres Vorsätze für das nächste Jahr, wir machen Pläne. Wie wäre es, wenn wir uns auch etwas vornehmen, was wir für das Reich Gottes tun möchten? Und klar, keiner von uns ist so wie Paulus, wir alle stehen in weitaus demütigeren Stellungen, als Paulus das tat, aber egal ob uns, wie Jesus das sagt, 5 oder 2 oder 1 Talent gegeben wurde, wir wollen es für Jesus einsetzen und für ihn fruchtbar machen. Und so unterschiedlich, wie wir alle auch sind, so unterschiedlich wird auch unser Beitrag zu dem Reich Gottes sein. Wir sehen in diesem Text nicht nur Paulus, sondern wir sehen ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Jesus zu dienen. Wir sehen Paulus, der das als Pioniermissionar und Gemeindegründer tat. Wir lesen zum Beispiel von den Christen aus Rom und Paulus erhoffte sich von ihnen geistliche Stärkung durch die Gemeinschaft und praktische Unterstützung zur Fortsetzung seiner Reise nach Spanien. Also auch das ist ein Aspekt, wie wir einen Beitrag im Reich Gottes tun können, dass wir andere geistlich stärken durch Gemeinschaft und dass wir sie praktisch unterstützen. Und diese praktische Unterstützung, das war wahrscheinlich sowohl finanzieller Natur, aber konnte auch darüber hinausgehen. Zum Beispiel, dass sie ihn auf seiner Reise weiter begleiteten oder dass sie bei Übersetzungen hielfen. Also es war sehr praktisch, diese Unterstützung, die er sich von der Gemeinde in Rom erhoffte. Die Christen aus Mazedonien und Achaia brachten auch durch ihre finanzielle Großzügigkeit etwas in das Reich Gottes ein. Wir haben von dieser Lesung vorhin oder in der Lesung von dieser Sammlung gehört. Und dann natürlich das Gebet. Paulus ruft hier zum Gebet auf und misst dem Gebet eine sehr hohe Bedeutung bei und sagt, auch das ist etwas, wie wir etwas einsetzen können für das Reich Gottes. Paulus verstand seinen eigenen Dienst als einen geistlichen Kampf und seine Geschwister konnten mit ihm mitkämpfen, mit ihm zur Hilfe kommen, indem sie für ihn beteten. Und die Frage ist, was möchtest du für den Herrn und sein Reich tun? Vielleicht könntest du auch ein regelmäßiger Gebetsunterstützer für einen bestimmten Dienst in der Gemeinde sein. Wie wäre es, wenn du dir vornimmst, jede Woche im nächsten Jahr für den Kindergottesdienst bei uns in der Gemeinde zu beten? Oder wenn du sagst, ja, ich möchte auch, dass sich das Reich Gottes weiter ausbreitet in unserem Stadtteil, in unserer Nachbarschaft. Und wie wäre es, wenn du dir vornimmst, deine Nachbarn zu einem Gottesdienst oder zu einer anderen Veranstaltung in der Gemeinde einzuladen? Ich hoffe, dass Paulus uns durch sein Vorbild inspiriert, dass auch wir sagen, hey, ich will nicht stehen bleiben in meinem Leben und meinem Dienst für Jesus. Mit meinen Gaben, mit meinen Möglichkeiten möchte ich das für Jesus tun. Also das ist die erste Eigenschaft von Paulus. In seinem Dienst für Jesus hatte er hohe Ziele. Die zweite ist, dass er in seinem Dienst für Jesus einen langen Atem hatte. Paulus vergleicht seinen Dienst für Jesus nicht nur mit einem Kampf, sondern auch mit einem Ausdauerlauf, den es gilt, bis zum Schluss zu laufen. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Ausdauerläufen. Aber Paulus verwendet dieses Bild und sagt, wir brauchen einen langen Atem, wenn wir Jesus dienen wollen. Und was ich hier an Paulus wirklich inspirierend finde, ist, dass sein Eifer für Jesus nicht so ein Strohfeuer ist, was schnell abbrennt, sondern dass es ein Dauerbrenner war, wo wir über viele Jahre und Jahrzehnte sehen, wie er Jesus treu gedient hat. Es ist nämlich das eine, sich für eine Sache schnell zu begeistern und einen guten Anfang zu machen, aber es ist etwas ganz anderes, am Ball zu bleiben und diese Sache auch zu Ende zu bringen. Und das ist auch so in unserem Leben und Dienst für Jesus. Auch hier brauchen wir dieses Durchhaltevermögen, diesen langen Atem. Hier ist ein Beispiel, wie dieses Durchhaltevermögen bei dem Missionar William Carey aussah. Er hatte Anfang des 19. Jahrhunderts in Indien unter anderem als Bibelübersetzer gearbeitet und war dort schon mehrere Jahre am Werk. Und dann gab es einen verheerenden Brand, da wo sie diese Arbeit verrichtet haben. Und neben der Druckerpresse wurde die ganze Arbeit von vielen Jahren in einem kurzen Augenblick zerstört. Also es war natürlich die Zeit vor Speichermöglichkeiten, wo man das, was man aufgeschrieben hatte, in einer Cloud speichern konnte. Und so fielen viele Sachen diesen Flammen zum Opfer. Die Originalmanuskripte von 10 Bibelübersetzungen, also man stellt sich mal vor, wie lange das dauert, in eine fremde Sprache eine Bibel zu übersetzen. Dann sein fast fertiggestelltes Sanskrit-Wörterbuch und andere Grammatiken. 14 spezielle Schriftarten asiatischer Schriftzeichen, die zum Drucken gebraucht wurden, die über Jahre hinweg von Hand gefertigt worden waren. Große Mengen an gedruckten Bibeln und Papier und all das ist verbrannt. Und wie reagierte Carey? Also ich hätte gesagt, so, ich fahre jetzt nach Hause, das war's, ich breche ab. Aber nachdem er den ersten Schock verarbeitet hatte, schrieb er in einem Brief: Der Verlust ist schwerwiegend, aber da man einen Weg beim zweiten Mal in der Regel leichter bewältigt als beim ersten Mal, vertraue ich darauf, dass die Arbeit nichts von ihrem wahren Wert einbüßen wird. Wir lassen uns nicht entmutigen. Tatsächlich wurde die Arbeit bereits in allen Sprachen wieder aufgenommen. Wir sind niedergeschlagen, aber nicht verzweifelt. Haben wir etwas von diesem Durchhaltevermögen in der Sache des Herrn? Wie leicht lassen wir uns von Misserfolgen aus der Bahn werfen und dazu bringen, aufzugeben? Und auch Paulus war ganz anders. In seinen Briefen schreibt er immer wieder von ganz großen Rückschlägen und Enttäuschungen in seinem Dienst für Jesus und dennoch ging er Schritt für Schritt weiter und machte weiter. Aber nicht nur Misserfolg können unseren Einsatz dämpfen. Entgegen unserer Annahme kann auch Erfolg dazu führen, dass derselbe Effekt erreicht wird und dass wir nachlassen in unserem Eifer für Jesus. In Vers 23 sagt Paulus, dass er da, wo er ist, kein neues Arbeitsfeld mehr findet. Man könnte jetzt sagen, er war eigentlich fertig. Warum? Weil er, wie wir in dem Text davor gelesen haben, auf mehreren Missionsreisen zwischen Jerusalem und Illyrien Gemeinden gegründet hat. Und er sagt, hier ist meine Arbeit als Pioniermissionar abgeschlossen. Es gibt nichts mehr zu tun für mich hier. Und wisst ihr, was ich wahrscheinlich getan hätte? Ich hätte gesagt, so, und jetzt gehe ich in den Ruhestand. Ich meine, wenn man so viele Gemeinden gegründet hat, dann hat man doch genug gemacht. Jetzt sind mal die anderen dran, was zu machen. Aber nicht so Paulus. Er war entschlossen, seinem Herrn mit all seiner Kraft bis zu seinem letzten Atemzug zu dienen. Und deshalb ist er bereit, in Übereinstimmung mit dem Auftrag Jesu sogar bis an das Ende der damaligen bekannten Welt zu reisen, nach Spanien, um auch dort den Namen Jesus auszurufen und Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Ja, niemand von uns hat einen Dienst, so wie Paulus ihn hatte. Sein Dienst ist einzigartig in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Aber auch wir dienen Jesus. Und von seinem Durchhaltevermögen können wir uns bei Paulus eine Scheibe abschneiden. Ich bin im letzten Jahr auf ein schönes Zitat gestoßen, was diese ersten beiden Punkte gut zusammenbringt. Hohe Ziele bedürfen langer Geduld. Hohe Ziele bedürfen langer Geduld. Das heißt, wenn wir unsere Ziele für Jesus erreichen wollen, brauchen wir einen langen Atem. Aber unser schnelllebiges Umfeld bringt uns eigentlich dazu, zu denken, dass alles, was wir anpacken, immer sofort ein Erfolg sein muss. Und wir haben verlernt, lange und mühsame Wege zu gehen. Auch wenn wir es oft sehr eilig haben und schnell zum Erfolg kommen möchte, hat Gott Zeit. Möge er uns einen langen Atem in dem Dienst für Jesus schenken. Hohe Ziele, ein langer Atem. Und das Dritte, was wir hier bei Paulus sehen, ist seine tiefe Demut. Und ich würde fast behaupten, das ist die wichtigste Eigenschaft, die wir von diesen drei von Paulus lernen können. Und sie ist eine notwendige Ergänzung zu den anderen beiden, denn ein Eifer für Gott, der sich in hohem Einsatz zeigt, ohne mit Demut gepaart zu sein, führt in der Regel entweder zu Stolz oder dazu, dass wir ausbrennen. Es ist erschreckend einfach, dass wir es uns selbst zuschreiben, wenn wir etwas Gutes für Jesus bewirkt haben, dass wir stolz werden auf unser eigenes Tun. Aber es ist gerade diese Kombination von diesen hohen Zielen und Demut, die bei Paulus zu so einem fruchtbaren Dienst geführt hat. Wo sehen wir hier in diesem Text diese Demut von Paulus? Erstens sehen wir das darin, dass Paulus kein Einzelkämpfer war, sondern ein Teamplayer. Paulus war sich sehr bewusst, dass er die Hilfe von anderen brauchte. Und er hatte überhaupt keine Scheu darum zu bitten. Wir sagen ja manchmal, ich will niemanden zur Last fallen. Und dann bitten wir nicht um Hilfe. Und das klingt vielleicht auf den ersten Moment demütig, aber selbst dahinter kann sich eine Form von Stolz verbergen. Nämlich, dass wir zu stolz sind, zu sagen, dass wir alleine nicht weiterkommen und Hilfe brauchen. Und Paulus wusste ganz genau, dass er ohne diesen Zwischenstopp in Rom und ohne die materielle und praktische Unterstützung seiner Glaubensgeschwister wohl kaum dieses Ziel Spanien erreichen würde. Und deshalb bittet er um Hilfe und Unterstützung. Wir denken oft, andere um Hilfe zu bitten, ist ein Zeichen von Schwäche. Aber Paulus zeigt uns, dass das Quatsch ist. Andere um Hilfe zu bitten bedeutet, ihnen die Möglichkeit zu geben, etwas Gutes zu tun und gute Frucht zu bringen. Wir sehen das auch im Titusbrief, wo Paulus Titus auffordert, gib Zenas, dem Rechtsgelehrten und Apollos, was sie für ihre Weiterreise brauchen. Sorge dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. Also das ist eine ganz ähnliche Situation, wo reisende Missionare Unterstützung brauchten. Und Paulus sagt hier Titus, gib ihnen das, was sie brauchen. Und dann schreibt er weiter, überhaupt sollen unsere Geschwister auf Kreta lernen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Dann wird ihr Glaube nicht unfruchtbar bleiben. Also für Paulus war das eine Situation, wo die Geschwister auf Kreta, also die Gläubigen auf Kreta, Gutes tun konnten und Frucht tragen konnten in ihrem Glauben. Also der Einzelkämpfer denkt, er muss alles alleine schaffen. Der Teamplayer weiß, Erfolg geht nur gemeinsam. Aber Paulus nahm nicht nur praktische Hilfe in Anspruch, sondern auch geistliche. Der große Apostel Paulus, der einer der wichtigsten und größten christlichen Lehrer überhaupt war, der große Teile des Neuen Testaments geschrieben hat, er weiß, dass er auch ein Glied am Leib Christi ist und den Leib Christi braucht in Form von Zuspruch, Ermutigung und Gebet. Er schreibt in Vers 24, ich möchte mich einige Zeit an der Gemeinschaft mit euch erfreuen. Und dann in Vers 32, ich möchte mich bei euch erholen. Also er möchte bei ihnen zur Ruhe kommen und Kräfte auftanken und das nicht nur praktisch, sondern auch geistlich. Und vielleicht stehen vor allem Pastoren und geistliche Leiter in der Gefahr, dass sie meinen, sie müssen immer für andere da sein. Aber Paulus hatte genug Demut, um anzuerkennen, auch ich brauche die Ermutigung durch andere Christen. Bevor ich ein Diener Christi bin, bin ich zuerst einmal ein einfaches Kind Gottes, ein Glied am Leib Christi, das so wie alle anderen geistliche Ermutigung braucht. Und es ist stolz, aus vermeintlicher Stärke so zu tun, als brauche man andere Christen und den Leib Christi nicht. Auch seine Bitte um Gebet in Vers 30 zeigt diese Demut. Er sagt, ich bitte euch dringend, Brüder, helft mir zu kämpfen und betet für mich zu Gott, Denn durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe, die der Geist wirkt, sind wir doch miteinander verbunden. Paulus wusste, ohne diese Gebetsdeckung seiner Geschwister geht es nicht. Und so nennt er ihnen ganz konkrete Gebetsanliegen, wofür sie beten sollen. Und wenn der große Apostel Paulus Gebet brauchte, wie viel mehr dann wir? Unser Stolz kann uns ein Hindernis sein, wenn wir uns vielleicht ganz schleichend auf unsere eigenen Fähigkeiten, Begabungen und Mittel verlassen, anstatt auf Gott, der uns, getragen durch die Gebete seines Volkes, befähigt, ihm zu dienen. Paulus' Demut zeigt sich darin, dass er anerkennt, dass er die Hilfe seiner Geschwister braucht. Das Zweite, worin wir seine Demut sehen, ist seine ganz bewusste Abhängigkeit von Gottes Wirken. Paulus wusste, dass der Erfolg seines Dienstes von Gott abhängig war. Gott musste es schenken, dass die Gläubigen in Jerusalem die Hilfe annahmen, die Paulus ihnen brachte. Er verließ sich nicht auf seine eigene Überzeugungskunst, auf seine Autorität als Apostel, sondern darauf, dass Gott eingreift und Herzen bewegen kann. Seine Abhängigkeit von Gottes Wirken zeigt sich auch in diesem kleinen Nebensatz, den wir vielleicht überlesen, den wir vielleicht auch manchmal selber so sagen, aber der so viel Tiefgang eigentlich hat. Er sagt, wenn es Gottes Wille ist, schreibt er in einem Vers. Ich möchte zu euch kommen, wenn es Gottes Wille ist. Ja klar, Paulus macht Pläne und er überlegt sich, was er sich vornimmt, aber er wusste zugleich, dass seine Pläne nur aufgehen würden, wenn sie in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes für sein Leben waren. Paulus wusste, Gott schreibt die Geschichte seines Lebens und er war bereit, Gottes Wegführung für sein Leben anzunehmen, als den guten Willen seines himmlischen Vaters. Und zuletzt sehen wir seine Demut auch in Vers 29, wo er sagt, und ich weiß, dass ich euch die ganze Fülle des Segens von Christus mitbringen werde. Vielleicht klingt das erstmal so ein bisschen großmundig, aber Paulus wusste, wenn er irgendetwas von geistlichem Wert für seine Geschwister in Rom tun konnte, dann war es Segen, der von Christus kam. Nicht er selbst würde die Gemeinde in Rom ermutigen, sondern Christus durch ihn. Paulus wollte nie seine eigene Weisheit verkündigen, sich nicht selbst predigen, wie er einmal geschrieben hat, sondern er hatte sich vorgenommen, nur Christus zu predigen und ihn als Gekreuzigten. Denn nur dadurch würden Menschen tatsächlich zu einer Beziehung mit Christus kommen und in dieser Beziehung wachsen. Er vertraute, wie er es in Kapitel 1 geschrieben hatte, dem Evangelium als einer Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt und Menschen verändern kann. Paulus lebte in demselben Geist, wie er auch im Propheten Sacharja ausgedrückt wird, wo wir lesen, nicht durch Heeresmacht und menschliche Gewalt wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Darin zeigt sich Demut, in dem Vertrauen auf Gottes Wirken und nicht auf menschliche Fähigkeiten und Möglichkeiten. In diesen drei Eigenschaften ist Paulus uns ein Vorbild, ein echtes Vorbild, mit seinen hohen Zielen, mit seinem langen Atem und mit seiner tiefen Demut. Aber ich möchte schließen mit dem Gedanken, dass Paulus nicht nur ein Vorbild ist, sondern auch ein Abbild, nämlich ein Abbild Christi. Der Dienst des Paulus weist auf den Dienst eines noch größeren, nämlich auf den Dienst Jesu Christi. Jesus hatte das höchste Ziel, das je eine Person gehabt hat. Er kämpfte für nichts Geringeres als unsere ewige Errettung. Und er zeigte dabei einen langen Atem. Von seinem ersten Atemzug in der Krippe in Bethlehem bis zu seinem letzten Atemzug am Kreuz lief Jesus seinen Lauf mit Ausdauer und Durchhaltevermögen. Und nichts, was auch immer sich ihm in den Weg stellte, hielt ihn davon ab, diesen schwierigen Weg zu gehen, der ihn am Ende alles kostete. Und gibt es eine tiefere Demut als die von Jesus? Dass Gott Mensch wird und bereitwillig unsere menschliche Schwachheit auf sich nimmt. Dass sich der König des Himmels zu unserer aller Diener macht und in jedem Moment den Willen des Vaters tut. Bis zuletzt, wo er in Gethsemane betet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja, Paulus sagt, nehmt mich zum Vorbild, aber er sagt, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus mir zum Vorbild nehme. Wenn wir also versuchen, dem Vorbild Paulus nachzueifern, lasst uns gleichzeitig auf den schauen, auf den das Leben von Paulus hinweist, auf Jesus Christus. Und wenn wir in seinen hohen Zielen, in seinem langen Atem und in seiner tiefen Demut seine Liebe zu uns erkennen, dann werden wir auch dazu bewegt, dem Vorbild Jesus und dem Vorbild Paulus zu folgen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine hohen Ziele für uns, für deinen langen Atem und für deine tiefe Demut, dass du auf unsere Erde herabgekommen bist, um uns zu erlösen, dass du deinen Lauf von Bethlehem bis Golgatha mit Ausdauer gelaufen bist und dass du ihn vollendet hast, um uns zu erlösen. Danke für deine Demut, dass du unser Knecht, unser Diener geworden bist, um uns zu retten. Und wir bitten dich, dass dein Leben und das Leben von Paulus uns dazu inspirieren, dir zu folgen, dass auch wir unser Leben dir hingeben, dass wir uns für dich einsetzen, für dein Reich, für die Menschen, die du liebst, dass wir Tag für Tag danach streben, uns selber zu demütigen, um anderen zu dienen und dass wir bereit sind, auch Hindernisse zu überwinden durch die Kraft, die dein Geist uns gibt. Bitte sei mit uns in der kommenden Woche, ganz besonders, wenn wir Weihnachten feiern, dass wir wieder neu ergriffen werden von der Liebe, die du uns gezeigt hast in deiner Geburt. Bitte segne du uns. Amen. Ja, steht gern noch einmal auf. Ich möchte euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und schenke euch seinen Frieden. Amen. Ja, eine gesegnete Weihnachtszeit und vielleicht bis Heiligabend. Jetzt haben wir gehört, wir verlassen einigermaßen zügig den Saal und können uns noch im Foyer weiter aufhalten. Vielen Dank.